Wenn die Großen dieser Welt sich treffen, dann nennen sie ihr Treffen Gipfel. Erinnert euch das an die Ereignisse auch der letzten Monate, was so durch die Presse geht und gezeigt wird. Dort auf den Gipfeltreffen werden Weichen gestellt, Abmachungen getroffen, Verträge geschlossen. Um etwas Neues zu beginnen oder etwas Wertvolles, Erkanntes fortzusetzen. Die Überschrift der Predigt lautet, wenn Gott ein Neues beginnt, dann steigt er hinab in die Tiefe. Könnt ihr mit dieser Überschrift, mit dieser Aussage etwas anfangen? Fallen euch bestimmte Ereignisse aus der Menschheitsgeschichte, aus der Geschichte, in die Gott hineingewirkt hat, ein? War es nicht damals in den ersten Jahrhunderten oder Jahrtausenden, wo es heißt, lasst uns hinabsteigen und schauen, die Stadt und den Turm, die die Menschen gebaut haben? Und es begann etwas Neues, nach dem Hinabsteigen. Gott hat nie die Welt verlassen und sie aus dem Auge verloren und er hat nie sich zurückgezogen, sondern er ist immer wieder zu ganz bestimmten Zeiten und Phasen der Entwicklung der Menschheitsgeschichte hinabgestiegen, wenn er es für richtig sah, damit etwas Neues beginnt. Und er stieg herab zu Abraham und redete mit ihm auf einer menschlichen Ebene. Und Gott stieg auch zu späteren Zeiten der Geschichte des Volkes Israels herab. Und ich möchte jetzt beim ersten Punkt dieser Predigt, der auch eingeblendet wird, hoffe, könnt ihr die Bilder sehen. Könnt ihr kurz reagieren, ob ihr, ja? Was seht ihr? Also dieser Berg ist nicht der Originalberg Sinai, einer von den vielen Basaltbergen im Wadi Rum im südlichen Jordanien. Aber er soll uns visuell erinnern und Gedanken zurückführen an den Beginn der Geschichte Israels am Fuße des Berges Sinai oder Horeb. Da begann der Gottesdienst der Israeliten, der alttestamentliche Gottesdienst. Und zwischen dem Beginn des Gottesdienstes im Alten Testament, zwischen dem offiziellen Gottesdienst als Gemeinde und dem Gottesdienst im Tempel, der hier als Modell heute im Holy Land Hotel Gelände in Jerusalem so zu sehen ist, der sogenannte Herodianische Tempel zur Zeit Jesu, zwischen diesen zwei Städten und Stellen liegen etwa 1500 Jahre alttestamentlicher Gottesdienst mit all den Einrichtungen, Gegenständen, Personen, Bildern und Ritualen, die Gott angeordnet hatte, dass sie getan werden. Und diesen bestimmte Inhalte verliehen hat, die alle einen Zweck, Bestimmung hatten, vorübergehend begrenzt, aber die dann letztlich auf den neutestamentlichen Gottesdienst und die neutestamentliche Einrichtung hinweisen sollten. Auch dort heißt es, und der Herr kam herab auf den Berg Sinai. Immerhin, er kam herab auf den Gipfel des Berges Sinai und dort traf er Mose und redete mit ihm und gab ihm Worte, Gebote, Verbote, Anordnungen, Anweisungen, die er an das Volk Israel weiterleiten sollte. Diese Beispiele machen ganz deutlich, dass wenn Gott etwas Neues in dieser Welt, was seinem Plan entspricht, beginnen will und umsetzen will, aus der Tiefe seiner Gedanken von Ewigkeit her, wenn die Zeit erfüllt war, dann stieg er immer wieder hinab von seiner Höhe, von seiner Erhabenheit, um hier in dieser Welt etwas Neues entstehen zu lassen. Der alttestamentliche Gottesdienst, von dem Luise Luft heute Morgen schon einiges so den Kindern auch nahegebracht hat, beinhaltete im Zentrum des Gottesdienstes das Priestertum. Aaron, der erste hohe Priester, und dann seine zwei ältesten Söhne, dann nochmal die anderen Söhne. Das Priestertum wurde erblich, also wie eine Dynastie. Und das waren die Menschen von Gott berufen aus dem Stamm Levi heraus, die eine ganz spezielle Aufgabe hatten, eine Vermittleraufgabe, Mittlerdienst verrichten sollten. Die sollten zwischen Gott und den Menschen vermitteln, in die Bresche einspringen, wenn es schwierig wird. Sie sollten die Opfer darbringen, die die Menschen bringen, um Vergebung der Schuld zu bekommen, und sollen dem Volk Vergebung der Sünden zusprechen und sollen Fürbitte tun bei Gott und ganz bestimmte Rituale einhalten, die Gott angeordnet hat. Das Priestertum. Zacharias ist einer von Hause Aaron. Übrigens, seine Frau Elisabeth ist auch aus dem Hause Aaron. Und weil es heißt, dass Maria die Verwandte oder die Elisabeth die Verwandte von Maria war, deswegen wissen wir, dass auch Maria aus dem Hause Aaron stammte, beziehungsweise aus dem Stamm Levi herkam. Der alttestamentliche Gottesdienst. Darauf möchte ich nicht mehr weiter eingehen. Ich möchte nur Mut machen, und einige von uns, von euch kenne ich, die lesen gerne das Alte Testament. Es ist der Hintergrund, der, wenn man ihn kennt, kann man viel besser die neutestamentlichen Einrichtungen des Gottesdienstes verstehen. Am besten ist, man kennt beides, das Neue und das Alte Testament, um Gottes Gedanken und auch Gottes Vorgehen nachvollziehen zu können. Nicht von oben zählt er nach unten, sondern von unten nach oben. Das heißt, er beginnt mit dem Materiellen, mit dem Natürlichen, mit dem Menschlichen an und geht dann nach und nach über in eine andere Dimension, in die sogenannte geistliche Dimension. Also zuerst kommt das Reich Israel, ein buchstäbliches, physisch, materielles, in Territorien begrenztes Reich, auch von der Zeit her begrenzt, und dann kommt das Reich Gottes. Ihr wisst ja, dass Jesus nie vom Reich Israel gesprochen hat, immer vom Reich Gottes, vom himmlischen Reich, über, ich weiß nicht, 70 oder wie viel Mal. Das heißt, zuerst kommt das erste sichtbare, materielle, und dann kommt die geistliche Dimension. Das, was bestehen bleibt für die Zukunft. Das erste ist ein Vorbild, ein Hinweis, so eine Art pädagogische Vorbau, Vorraum, Schattenbild, Hinweisbild, das die Konturen hat und erkennen lässt, aber inhaltlich ist es noch nicht ganz eindeutig und nicht ganz klar beschrieben oder erfahrbar. Und deswegen erst im Neuen, da wird die Realität, die Wirklichkeit, die Gott sich ausgedacht hat, vorgestellt. Übrigens, die letzte, eigentliche Wirklichkeit wird dann in der Dimension, wenn wir dort bei dem Herrn sein werden, erkennbar und erlebbar sein. Gott hat vorausgesagt, vieles vorausgesagt in Bezug auf diesen neutestamentlichen Gottesdienst, die Einrichtung. Und der zweite Punkt ist: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe da komme der große und schreckliche Tag des Herrn. Und viele aus dem Judentum, die Theologen damaligen Zeit, haben sich sehr wahrscheinlich eine falsche Vorstellung gehabt, wie das mit dieser Verheißung, dieser Prophetie zu verstehen ist. ich sende euch den Propheten Elia. Und man hoffte wahrscheinlich, dass der Elia, der ja von Gott in den Himmel erhoben wurde, dass er wiederkommt. Aber Gott meinte nicht in der Voraussage, ich sende euch den Propheten Elia, dass es eine Reinkarnation des Elia aus dem 8. Jahrhundert vor Christi geben wird, sondern wie der Prophet Elia zu seiner Zeit den Dienst im Volk Israel vollzog, im Namen und Auftrag Gottes, so wird er eine Person schicken, von der es heißt, die in der Kraft und im Geist des Elia auftreten wird. Wir lesen von ihm in Jesaja 40, in den ersten 5 Versen, wo es heißt, die Stimme eines Predigers in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg und macht gerade seine Pfade. Das ist das, was wir auch in den Evangelien dann lesen beim Auftreten des Johannes am Jordan. Und dann gibt es von ihm noch wichtige Aussagen in dem letzten Buch des Alten Testamentes in Malachi 3. Dort heißt es, siehe, ich sende den Propheten Elia vor dem Herrn her. Ich sende meinen Engel vor dem Herrn her, der ihm den Weg bereiten soll. Und bald nach ihm wird kommen der Herr zu seinem Haus. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, auf den ihr hofft, auf den ihr wartet, den ihr so sehnsuchtsvoll ersehnt. Das ist eine eindeutige Aussage auf Johannes den Täufer, der wie Elia in seiner Kraft oder in ähnlicher Kraft und im Geist des Elia auftreten wird. Und da können wir auch sehen, dass die ganze Geschichte der Geburt von Johannes, die ist wunderbar, die ist übernatürlich, die ist von Gott ganz konkret auch begleitet worden, vorbereitet, begleitet worden. Und Johannes hat ja die erste Phase seiner theologischen Ausbildung hat er in praktischer Weise bei seinem Vater mitbekommen. Natürlich wurde er in den Tempel mitgenommen und hat all diese alttestamentliche Ordnung miterlebt. Und der wusste damals noch nicht von seiner Berufung, von seiner besonderen Berufung. Deswegen hat er sich auf den Priesterdienst vorbereitet und sein Vater hat das wohl auch getan. Das heißt, er hatte Einblick in die ganze Geschichte Israels, in all die Details. Er kannte sich im Tempel gut aus, in den Opfergaben und den Inhalten und all dem, was damals noch Gültigkeit hatte. Aber die zweite Phase in seinem Leben, bevor er 30 Jahre alt wurde, verbrachte er in der Wüste. Und wir wissen, dass die Wüste für Propheten und auch für damals Mose und Abraham und all die Vorfahren, die mit Gott etwas ganz Besonderes erlebten, beziehungsweise auch ihr Charakter gebildet wurde, nicht in Großstädten, sondern in Wüstenlandschaften. Dort, wo Gefahren waren ringsherum, dort, wo es Mangelware war, Wasser oder Brot, dort, wo wilde Tiere ringsherum waren, wo Gefahren drohten, Tag und Nacht, bei Nacht Kälte, bei Tag Hitze. Also der Johannes hat die zweite Ausbildungsphase in der Wüste erhalten und wurde so zu einem kraftvollen, zu einem stabilen Charakter herangebildet, der fähig sein sollte, jetzt diese gewaltige Aufgabe zu erfüllen, die Gott vorgehabt hatte. Und um dieses Neue zu erfüllen, um dieses Neue in Bewegung zu setzen, hat Gott ihn nicht an den Priester Tempelhof, sondern hinab ins Jordantal geführt. Das ist wichtig, dass wir das auch sehen und erkennen. Der Tempel oben in Jerusalem steht auf einer Höhe über 800 Meter über dem Meeresspiegel. Der Jordan und die Taufstelle ist etwas nördlich vom Toten Meer, ist auf einer Tiefe von 380, 390 Meter unter dem Meeresspiegel. Das ist der tiefste Punkt der Erde, den Gott sich aussucht, um etwas Neues zu beginnen. Überlegen wir doch, bedenken wir doch, dass Gott, der die Welt geschaffen hat und der alles weiß, der sich in der Geografie bestens auskennt, auch in der Topografie und sie dafür benutzt, um auch seine geistlichen Gedanken irgendwie irdisch nachvollziehbar zu machen. Und er führt den Johannes von dieser Höhe, von Jerusalem, vom Tempel, vom Alten, hinab in die Tiefe. Dort soll er seinen Dienst beginnen. Und wenn Menschen mit Gott etwas Neues erleben wollten, dann mussten sie Jerusalem von der Höhe verlassen und hinabsteigen in das Jordantal, die tiefste Stelle dieses Planeten. Und nicht nur das, sondern sie mussten sich dann auch noch in das Wasser des Jordan hineinbegeben. Und zum Zeichen, nachdem sie ihre Sünden bekannten, so steht es dort geschrieben, dem Johannes bekannten und vor Gott bekannten und um Vergebung baten. Und zu Zeichen, dass ihre Sünden vergeben wurden, hat er sie untergetaucht und sie sozusagen begraben in den Fluten des Jordan. Damit, wenn sie aufstehen, dass sie mit einer Frische und Freiheit und gutem, sauberem, gereinigtem Gewissen und reinem Herzen wieder hinaufsteigen konnten in ihren Alltag. Und so begann dort Gott mit Johannes etwas Neues. Er bereitete den Weg vor für dieses ganz Neue, das er durch seinen einzigen Sohn hier in dieser Welt ins Leben rufen wollte. Und eines Tages kommt Jesus dorthin. Auch von ihm heißt es, und er ging hinab, immer wieder. Er ging hinab, denn Nazareth lag höher. Er ging hinab an den Jordan, dort wo Johannes taufte, und er ließ sich von ihm taufen. Wir kennen diese Details. Und ich mache Mut, dass sie nachgelesen werden. Denn wenn man von Johannes mehr wissen will, muss man sehr, sehr viele Texte lesen. Und wenn man von Jesus mehr wissen will, muss man noch mehr die Bibel studieren. Besonders aus seinem Leben. Und dorthin geht jetzt Jesus in diese Tiefe hinab. Das heißt, sein Dienst, der Beginn seines Dienstes wird nicht eingesegnet oben in Jerusalem im Tempel, im Allerheiligsten, dort, wo er hinein hätte gedurft, als einziger, nach dem hohen Priester, die einmal nur rein durften. Dort, wo es hieß, dass Gott im Dunkel des Allerheiligsten wohnt. Nein, unten in der freien Natur, in der Öffentlichkeit, in der Gottesschöpfung, am tiefsten Punkt der Erde. Dort beginnt die Einführung und die Einsegnung Jesu. Die Einsegnung Jesu, ihr wisst es ja, dass er, als er aus dem Wasser stieg, betete und dann spaltete sich der Himmel. Unvorstellbar, ja? Spaltete sich der Himmel und der Geist Gottes kam herab. In der Gestalt wie eine Taube und blieb auf ihm und Johannes sah das. Also Johannes sah etwas. Und er bezeugte und sagte, dieser ist es. Dieser ist Gottes Sohn. Ja, Jesus steigt hinab. Und in seinem Hinabsteigen, auch in seinem Begrabenwerden, in den Fluten des Jordan, macht er schon jetzt deutlich, symbolhaft deutlich, dass er bereit ist, auch wenn es auf die Höhe nach Jerusalem geht, dort in die Tiefe des menschlichen Leides und Schmerzes hinabzusteigen, sich schlagen zu lassen, alle Leiden der Welt auf sich zu nehmen und in den Tod zu gehen, zu sterben, sich begraben zu lassen, körperlich begraben zu lassen, um am dritten Tag aufzuerstehen. Sehen wir, dass der Plan Gottes, der wird immer wieder vorgebildet. Bevor die Wirklichkeit kommt, wird es immer wieder vorgebildet und darauf hingewiesen. Und Jesus hat oft in seinen Predigten gesagt, wer der Große sein will, der muss klein werden. Wer der Höchste sein will, der muss sich erniedrigen. Jesus selber hat es in seinem Leben so praktiziert. Das ist das Prinzip Gottes, dass wenn er etwas Neues beginnen will, steigt er hinab. Und in Jesus Christus wird das so einmalig deutlich, offensichtlich gezeigt, in buchstäblicher, physisch, materieller, geografisch, topografischer Weise. Alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft, um deutlich zu machen, bevor es nach oben geht, muss man in die Tiefe hinabsteigen. Das ist unser Jesus. Er hat den Willen seines Vaters ausgeführt bis ins Detail. Und darum konnte Gott durch ihn dieses ewig Neue schaffen, beginnen und auch entfalten. Übrigens, Das altrussische, das altdeutsche Wort Buße möchte ich völlig auf meinem Vokabular streichen. Das ist nicht biblisch. Die Übersetzung ist nicht korrekt, ist missverständlich und hat in den Kirchen zu großen Missverständnissen geführt. Das sage ich einmal so ganz öffentlich. Im Griechischen steht Metanoia. Umdenken, die Denkweise verändern. Und es geht nicht ums Büßen oder Abzahlen oder sonst noch irgendwelche Tätigkeit und Werke, sondern es geht um ein Umdenken. Und Johannes hat das gepredigt und Jesus hat das gleiche Wort gebraucht, hat das gleiche im Auge gehabt. Und ich möchte behaupten, dass Jesus in den 3, 3,5 Jahren seines Dienstes, in all den Aussagen, in all den Bildern, in all den Gleichnissen, in all den Lehren, all den Predigten, in all seinen Handlungen hat er Umdenken gefordert und herausgefordert zum Umdenken. Das heißt auch grundsätzlich, sich von diesem alttestamentlichen, rituellen, äußerlichen jetzt zu dem Eigentlichen hinwenden. Und wenn er die Menschen sah, dass sie zu seiner Taufe kamen, mit unlauteren Motiven, dann hat er sie hart angegriffen und ihnen gesagt, denkt ja nicht, dass ihr sagen könnt in eurem Herzen, wir haben Abraham zum Vater. Also wir bleiben beim alten Ritual, da oben ist alles richtig und wir sind die Theologen, wir haben die Erkenntnis, das was du hier machst, das ist eine Neuerung, das wird auch wieder irgendwann vergehen. Wir sind nicht bereit, mit dir in den Jordan zu steigen. Dann hat er ihnen klar gemacht, dass jetzt beginnt etwas ganz Neues und ihr müsst umdenken. Ihr müsst euch in eurem Denken verändern, damit eure Perspektive, eine neue Perspektive vor euch sich auftut und damit euer Handeln auch sich verändern kann. Wenn wir heute in der Welt etwas verändern wollen, dann müssen wir an das Denken der Menschen appellieren, den Verstand einschalten, ihn umzupolen. Aber nicht so, dass wir einander agitieren und überreden und mit Gewalt, mit Psychotrickern oder sonst was, sondern dass wir Gottes Wort verkündigen und das, so wie die Evangelien uns das schildern, in jeder Beziehung. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, ich aber sage euch, jetzt kommt das Neue, die neue Sicht, die neue Erklärung, die neue Erkenntnis, der neue Inhalt der Gebote Gottes, des Willens Gottes und jetzt soll das ins Denken übergehen. Und wenn das dort Wurzeln schlägt, dann kommt aus dem auch das neue Handeln. Jesus also stieg hinab in die Tiefe. Und das Letzte, was wir für heute noch, was ich ansprechen möchte, der vierte Gedanke ist, wenn Gott mit dir etwas Neues beginnen will, und ich spreche das mal so ganz persönlich jemand an auch, wenn Gott mit dir etwas Neues beginnen will und kann, dann wird er dich in die Tiefe führen. Und diese Tiefe kann ganz unterschiedlich aussehen. Dazu hören wir ein Zeugnis von Ivan Chaika. Ivan, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen? Ich kenne Ivan seit vielen Jahren und seine Familie und habe vieles mit ihm erlebt. Aber ich habe nicht das Recht, von ihm, über ihn etwas zu erzählen. Er soll das selber machen.
Guten Morgen alle zusammen. So wie ihr gehört habt, wir haben mit Paul schon darüber gesprochen und er hat gemeint, damals, wo ich mich zu Gott gekehrt habe, dann habe ich so ein Erlebnis gehabt. Aber ich denke mal, das ist nicht nur eins gewesen, das begleitet uns oder mich persönlich immer wieder, wo man diese Tiefe erreicht, bildlich gesprochen über Tal, wenn man im Tal ist, vergessen oder jeder hat sein Teil, Tal, vergessen oder überrempelt oder allein gelassen. Und ich denke mal, wenn man dort angekommen ist und überdenkt, und dann geschieht es Umkehrung zu Jesus und man bei allen, denn darf nicht vergessen, dass Jesus immer da ist. An tiefsten Punkt, wo wir das erreichen, dass er immer da ist, der ist zu uns schon damals gekommen und unterstützt jeden, wenn man darum bittet. Dankeschön.
Danke, Ivan. Viele Menschen wenden sich erst Gott zu, wenn sie ganz unten angekommen sind. Manche körperlich, physisch, manche seelisch, manche, wenn sie in ihrem Alltag, in ihrem beruflichen Werdegang oder auch in ihrem Studium oder in all diesen Lebensphasen, in die sie, die ein Mensch erlebt, nicht weiterkommen, wenn sie fallen, wenn sie stolpern. Das sind manchmal so ganz einfache Sachen wie eine Schularbeit verhauen. Was das für einen Teenager bedeuten kann. Andere haben es geschafft, er nicht. Was habt ihr damals empfunden? Also ich spreche jetzt die an, die Führerschein zum ersten Mal durchgefallen sind. Zum zweiten Mal durchgefallen sind. Wie ist da zumute? Was erleben Menschen, wenn sie Verluste erleben? Viele Menschen verlieren sehr viel Geld, Materielles. Manche verlieren die Ehebeziehung. Manche verlieren Gesundheit. Und all diese Dinge, die uns so schwer und so schlimm scheinen, so Schicksalsschläge, wo wir denken, jetzt ist Ende, jetzt ist aus, jetzt ist kein Ausweg, jetzt gibt es keine Perspektive mehr. Da hat Gott eine frohe Botschaft für uns. Gerade dort in der Tiefe, in der Sackgasse, in dem nicht weiterkommen, in der tiefen, ich nenne mal dieses Wort Depression, ja, so ein Einbruch in verschiedenen Bereichen unseres Lebens, da ist Gott. Es gibt im Alten Testament mehrere Aussagen, wo Gott ist. Und vielleicht habt ihr auch aufmerksam mal gelesen, Jesaja 57 zum Beispiel oder 66, da sind solche Worte, ich zitiere sinngemäß: Ich wohne in der Höhe, spricht der Herr, und im Heiligtum. Ein ferner Gott, ein erhabener Gott. Und es geht weiter. Und bei denen, die demütigen Herzens und zerbrochenen Geistes sind. Menschen, die einen inneren Zerbruch erleben, die Insolvenz anmelden bei Gott. Dort wohnt Gott, überlegt mal, nicht auf dem Gipfel, sondern unten. Und diese Aussagen, die wiederholen sich im Alten Testament in vielfacher Weise und Formulierungen, und die fasst Jesus dann zusammen in seiner Bergpredigt und auch in den Seligpreisungen und sagt, glückselig, das ist ja die erste Seligpreisung, ja, glückselig die Armen im Geist. Das sind nicht die Ungebildeten oder die, ja, ihr versteht, das ist nicht das gemeint, sondern die selbst ihre Armut einsehen und erkennen. Also aller Welt Weisheit, ja, ist ja nichts vor Gott, ist Armut. Und wer das einsieht, glückselig, sagt Jesus. Das heißt, dann kann Gott etwas Neues anfangen. Und ich wünsche es so sehr, und weil ich auch erlebt habe in meinem Leben, nicht da, wo ich Erfolg hatte und da, wo Menschen irgendwie auch etwas Lobenswertes mir sagen konnten, wo ich, da fliegt man ja, aber dort, wo etwas misslungen ist, dort, wo etwas nicht geklappt hat oder dort, wo ich gemerkt habe, mein Stolz und mein Besserwissen hat mich zu Fall gebracht. Und dann kommen Tränen, dann kommen Erkenntnis und dann kommt diese Einsicht, ja, das Umdenken. Und dann kommt diese Bereitschaft zu sagen, ich habe gesündigt, vergib mir. Dort ist Gott. Wenn es heute jemand gibt, und ich bin überzeugt, dass Christen auch oft in solche Tiefen hinabfallen. Und wenn es Menschen gibt, die da sind, die in ihrem Leben nicht weiterkommen, denken wir daran, Gott ist nicht in der Höhe zu suchen, sondern in der Tiefe. Da unten gibt es ein Treffen mit ihm. Wir müssen hinabsteigen. Er ist schon längst unten und wartet auf uns, im Jordantal, in der Tiefe angekommen. Möge Gottes Geist uns in unserem Herzen bewegen, dass sein Wort und dieses innere Drängen, das wir dem Raum geben. Ich kann es bezeugen, dass das Leben mit Gott in der Nachfolge Jesu ein sinnerfülltes Leben ist, ein perspektivisches Leben ist, zukunftsorientiertes, aber ganz reales Alltagsleben ist heute. Und es bringt der Seele Frieden, wie wir im Lied gesungen haben, wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Gott segne uns beim Hören, Gott segne uns bei Rufen, gerufen werden und in der Nachfolge. Amen.